Wir feiern heute den ersten Advent. Und wenn Sie das Gefühl haben, das Theater hat Sie eher ein bisschen an Ostern erinnert, liegen Sie auch nicht ganz falsch. Aber auch die T-Bones liegen nicht ganz falsch, indem Sie das Theater für den heutigen Sonntag ausgesucht haben. Ist doch in der Tradition der Kirche, steht über dem heutigen Sonntag und über dem Palmsonntag auch der gleiche Text, nämlich der Einzug in Jerusalem. Die beiden Orte sind ganz, ganz nah verbunden miteinander. Ja, auch spannend, dass der Petrus schon im Himmel ist. Wir feiern ersten Advent, schauen zurück auf das erste Kommen vom Messias, damals als zerbrechliches Baby, und danken, dass Gott uns so gern hatte, dass er Jesus in die Welt geschickt hat, um jedem von uns ganz nah zu sein. Und wir schauen eben gleichzeitig vorwärts und warten auf sein zweites Kommen. Dann mal nicht als kleines, zerbrechliches Baby, sondern als Richter von dieser Welt. Und in diesem Spannungsbogen zwischen seinem ersten Kommen und seinem Wiederkommen leben wir heute. Und in diesem Spannungsbogen sind wir eingeladen, dazu ladet auch das bekannte Abfanzlied «Macht hoch die Tür, die Tor macht weit», wo wir schon die ersten Strophen davon gesungen haben und den Rest am Schluss noch singen werden, ein. Und das Lied ist wiederum noch von einem viel, viel älteren Lied inspiriert, nämlich eben vom Psalm 24, ein Predigttext über den heutigen ersten Advent. Ich lese das Wort aus dem Psalm 24. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Schauen wir zuerst miteinander an, in welchem Umfeld der Psalm entstanden ist und dann, was er uns heute in die Adventszeit zu sagen hat. Wir machen dazu eine Zeitreise etwa ins Jahr 1000 vor der Geburt von Jesus. Der Psalm 24 redet von einem ganz besonderen Ereignis, wo in der Zeit passiert ist, wo der David König von Israel war. Der König David holt nämlich Bundeslade nach Jerusalem. Bundeslade, ein mit Gold überzogener Holzkasten, in dem die zwei sind Lebensregeln, wo Gott den Menschen für ein gelingendes Leben geschenkt hat. Daneben befinden sich in der Bundeslade noch zwei weitere Gegenstände. Zum einen der Stab vom Aaron, vom Priester Aaron, ein Bruder von Mose, und den Krug mit Manna. Der Stab von Aaron erinnert das Volk daran, dass sie Gott selber jeden Tag führen möchte. Und das Manna, das Brot, das sie in der Wüste ernährt haben, erinnert das Volk daran, dass Gott ihr Versorger ist. Die Bundeslade war nicht weniger als Symbol, ja, die Vergewisserung von Gottes Präsenz zmitzt unter den Menschen. Und diese Bundeslade lässt David jetzt in die Hauptstadt nach Jerusalem holen. Und der David ist von dieser Gegenwart von Gott so begeistert, dass er im Untergewand, und Untergewand, das war für die damalige Zeit fast nackt gewesen, und das heisst, ein König nicht würdig, vor dieser Bundeslade tanzt hat. Es sind nicht alle so begeistert davon. Seine Frau hat sich ziemlich geärgert. Ihr ist das voll peinlich gewesen, was der David hier gerade abzieht. Aber der David ist so von dieser Freude von Gott erfüllt gewesen. Er wollte das nicht als König, sondern einfach als Mensch ausdrücken. Gott ist angekommen. Gott ist in unserer Mitte. Für ihn Grund zur Freude, denn Gott kommt in Jerusalem an. Gottes Ankunft muss doch gefeiert werden. Gott kommt auf dem Berg Zion an, wo später dann sein Sohn, der Salomo, der erste Tempel bauen wird. Das Erste, was wir vom David lernen können, ist uns über Gottes Ankunft, über Gottes Gegenwart zu freuen. Und vielleicht müssen wir hier dazu ab und zu das, was man so als guter Schweizer Christ oder Christin tut, was man so als Reformierter macht, auch mal hinter uns lassen und einfach die Herzen sprechen zu lassen. Ja, der Gottesdienst hier soll ein Ort sein, wo jeder Gott so anbeten kann, wie es ist. Andere stehen auf und heben vielleicht sogar die Hand auf, so wie es in der Bibel auch an Orten beschrieben ist. Vielleicht hat es sogar solche, die tanzen während dem Lobpreis oder Fahnen schwingen. Auch zwei Sachen, wie in der Bibel Gott verehrt worden ist. Das Wichtige ist, dass wir miteinander Gott feiern. Dass wir miteinander vor ihm kommen und uns ausrichten, nicht was da links oder rechts macht, sondern aufs Kreuz, wo da vorne in der Kirche ist. Und ja, Leute, die sich ärgern oder wo auch mal etwas Peinliches ist, das wird es immer geben. Das hat schon der David erfahren. Weil der Psalm 24 schon in seiner ursprünglichen Bedeutung etwas mit der Ankunft von Gott zu tun hat, steht er dann eben auch als offizieller Text über dem ersten Adventssonntag. Es geht ja auch um die Ankunft von Gott, genauer gesagt, ums Kommen und das Wiederkommen von Jesus. Schauen wir doch hier dazu ein paar Teile aus dem Psalm an. Da heisst es zuerst, die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Was für eine Aussage, was für eine Ermutigung, gerade in diesen Tagen von Krieg und Terror, von Unruhe auf der ganzen Welt und auch im Nahen Osten, an denen ein weiteres Mal das Existenzrecht von Israel angegriffen wird und wir als Christen und als Kirche herausgefordert werden, ob wir hinter den Verheißungen von Gottes Wort stehen, ob wir darauf vertrauen, dass Gott seine Verheißungen und dazu gehört eben auch das Land auf Ewigkeit, ob wir dazu stehen, ob das unser Fundament ist. Der Avraham Jungreis, ein messianischer Jude, hat in einem Text, den er verschickt hat, geschrieben, danket daran, dass bei allem, was menschlich abgeht, Korruption und Leute, die nicht so gute Sachen machen und Terror und weiss ich nicht was, dass es gar nicht um das geht. Tiefgründig geht es nämlich um einen geistlichen Kampf. Es geht darum, dass der Satan versucht, dass die Bibel das Wort von Gott ist. Dass sie nicht mehr daran glauben können, dass Jesus die Erlösung bringt. Der Antisemitismus sagt auch, im Laufe der Jahrhunderte hat nichts mit dem einzelnen Handeln von Jüdinnen oder Juden zu tun, sondern es ist der Versuch von Gottes Widersacher, den Beweis von Gottes Verheißung auszulöschen. Und er weist dann auf eine spannende Geschichte aus dem Alten Testament hin, nämlich in dem Moment, wo der Mose die 10 Gebote bekommt von Gott. In dem Moment, wo Gott sich offenbart, was macht sein Volk? Sie wollen nicht auf den Mose warten, sondern machen sich ein sichtbares Götzenbild und beten es an. Und Gott wird wütig darüber. Und er macht im Mose ein unglaubliches Angebot. Er sagt dem Mose, das Volk taugt für nichts, ich werde es auslöschen. Und aus dir, Mose, wird das neue Volk Israel entstehen. Und der Mose sagt, mega, so cool. Ich werde das sicher besser machen als alle vor mir. Das ist leider das gewesen, was manche Christen gegenüber den jüdischen Brüdern und Schwestern gemacht haben und gesagt haben, wir sind das neue Volk Gottes. Der Mose reagiert voll anders. Der Mose sagt, Gott, das kannst du nicht machen. Nicht, weil das Volk so gut ist und das Volk keine Fehler gemacht hat, sondern es geht um deine Ehre. Jetzt hast du uns aus Ägypten rausgeführt und hast die Verheißung gegeben, dass wir in das neue Land kommen, wo Milch und Honig fließt. Und was sollen jetzt Ägypter denken, wenn du dein Volk in der Wüste vernichtest? Das ist ein schwacher Gott. Der kann nicht zu seinen Verheißungen stehen. Was er versprochen hat, wird sich sowieso nicht erfüllen. Um das geht es im Hintergrund und nicht ums Beurteilen, wer was genau falsch und nicht richtig und korrupt macht. Und das kann halt sein in einer Zeit, wo vieles aus der Fuge gerät, wenn wir daran festheben können, dass Gott die Verheißungen, die er von Anfang an gegeben hat, wird. Dann dürfen wir wissen, wir sind kein Spielball vom Schicksal, sondern wir sind in Gottes Hand. Und wir dürfen bekennen, wie das der Gustav Heinemann, der dritte Bundespräsident der BRD, gemacht hat, wenn er gesagt hat, die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Und dann geht es weiter in dem Psalm. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist? Wow. Jetzt fühle ich mich nicht mehr so wohl. Ich muss sagen, ich nicht. Ich muss sagen, wie der Schächer da vorne, nein. Reine Hand, ein unschuldiges Herz. In den über 57 Jahren von meinem Leben ist da so das eine oder andere zusammengekommen, wo mich nicht gerade ausrufen lässt. Ich erfülle das. Und ich hoffe, dass ich jetzt niemandem zu nahe trete, wenn ich jetzt mal Behauptung in den Raum stelle, dass niemand von uns, der hier jetzt von Herzen heute Morgen miteinander Gottesdienst feiern, das von sich behaupten kann. Aber ist damit alles verloren? Wer ist so rein? Wer ist so unschuldig? Ja, es gibt eine Antwort. Es gibt nur einen, Jesus Christus. Er darf in Gottes Gegenwart eintreten. Es heisst im Hebräerbrief, er ist versucht worden wie wir, aber ohne jegliche Schuld geblieben. Und wir erinnern uns jedes Jahr an Himmelfahrt daran, dass er das auch da hat. Und weil er bis im Ersten kam, aus Liebe alles auf sich genommen hat, all unsere Schuld, all unser Versagen, unseren Schmutz, und weil er am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Darum und nur darum darf auch ich, darfst auch du, dürfen auch sie sagen, ja, ich darf zu Gott kommen. Dank Jesus dürfen wir unser Leben aus Gottes Segen gestalten und dürfen wir auch in den Stürmen dieser Tage voll Zuversicht zu Gott, unserem Heil, zu kommen. So dürfen wir auch mutig ins neue Kirchenjahr gehen und mutig weiterhin Gottesdienst feiern. Denn im Kirchengesangsbuchlied heißt es treffend: Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Hab ich das Haupt, damit ist Jesus gemeint, zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Gott, sieg du willkommen unter uns. Was könnte uns Besseres passieren, als dass du dein Leben mit uns teilen willst? Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Die Tore sollen nicht nur die Stadttore von Jerusalem sein, sondern die Türen von unseren Herzen. Darum sind wir eingeladen, heute Morgen zu sagen, ich mache die Tür von meinem Herzen weit und hoch, damit der König von der Herrlichkeit bei mir einziehen kann. Ich will aus deiner Gnade, Gott, und in deiner Gegenwart leben. Und gleichzeitig rufen wir, mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Jesus, komm wieder. Maranatha, Maranatha, so wie es die ersten Christen betet haben. Herr, komm, der Herr kommt. Wir sehnen uns nach deinem Frieden. Wir hungern nach deiner Gerechtigkeit. Wir warten auf den Tag, an dem du alles wiederherstellen wirst. Wir warten auf deine Gegenwart, zmitzt unter uns. Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wehe Herr mächtig im Streit. Mach die Tore weit und die Türe in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Zum Schluss noch die kurze Frage. Warum kommt die Passage zweimal fast wörtlich gleich vor? Vielleicht ist es aus liturgischen Gründen, sagt man, ein Vorsänger und das Volk, das dann im Echo darauf geantwortet hat. Vielleicht, sage ich, ist es schon damals einfach nicht einfach gewesen, gleich wie heute, daran zu glauben, dass Gott sich aufmacht. Dass Gott sich aufmacht, um sein Leben mit uns zu teilen. Unsere Antwort kann sein: Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch mir erschein. Dein heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Amen.